Es gibt im Grunde genommen nur eine, mit der eine Führungskraft in Zukunft überleben kann, sei ein Menschenexperte. Versteh, wie Menschen ticken. Weil alles andere, alles Organisationale, alles Administrative wird KI machen.
Willkommen zu Erfolgsmuster, was Top-Leader stark macht. In diesem Podcast sprechen wir mit prägenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Spitzensport und Wissenschaft über Führung in komplexen Zeiten. Diese Folge richtet den Blick auf die Spielregeln von Organisationen und darauf, warum viele Unternehmen nicht an Menschen, sondern an veralteten Strukturen scheitern. Es geht um Mindset im Top-Management, um Silo-Denken, das Innovation verhindert und um die Verantwortung von Führung, die richtigen Rahmenbedingungen für Zukunft zu schaffen. Präsentiert von Markus Lohmann.
Herzlich willkommen bei Erfolgsmuster. Wenn man sich mit der Zukunft von Organisationen beschäftigt, kommt man an meinem heutigen Gast kaum vorbei. Anne Schüller ist Autorin, Keynote-Speakerin und eine der profiliertesten Stimmen, wenn es um Führung, Organisation und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen geht. Sie verbindet klare Beobachtung mit großer Praxisnähe und hat einen sehr eigenen Blick darauf, warum Führung heute weniger steuern und mehr ermöglichen muss. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Frau Schüller, willkommen bei Erfolgsmuster.
Ja, hallo, auch an die Hörer.
Frau Schüller, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Zukunft, Führung und Organisationen und das auf der einen Seite theoretisch, aber auch sehr, sehr nah an der Praxis dran. Zum Einstieg, woher kommt denn dieser Blick von Ihnen?
Die ersten 20 Jahre meines Lebens war ich in verschiedenen Berufen unterwegs. Ich war in verschiedenen Ländern unterwegs. Ich habe sehr lange im Ausland gearbeitet und auch in verschiedenen Firmen gearbeitet. Ja, das heißt, ich habe einen sehr breiten Blick immer schon gehabt auf die Wirtschaft insgesamt und war damals schwerpunktmäßig zunächst im Vertrieb und dann im Marketing und dann in der Geschäftsleitung eines sehr großen, international aufgestellten Hotels, französische Hotelkette mit sehr vielen Hotels in Deutschland.
Sie sind ja als Keynote-Speakerin für ja auch die größten Konzerne, sei es Deutschland, aber auch international unterwegs, halten Vorträge vor Riesenpublikum. Woher kommt denn Ihr Input, Ihr Wissen? Und woher kommt das alles?
Ja, also am Ende des Tages, egal welche Branche wir betrachten, egal wie groß oder wie klein das Unternehmen ist, es geht immer um Mitarbeiter auf der einen Seite und es geht immer um Kunden auf der anderen Seite. Letztlich, es geht um Menschen. Und wenn man versteht, wie Menschen ticken, dann kann man, egal in welcher Branche, kann man dort aktiv werden, um die Mitarbeiter zu begeistern, um letztlich die Kunden glücklich zu machen. Man braucht da nur ein bisschen natürlich Branchenexpertise, aber je mehr Erfahrung man hat oder je mehr Erfahrung ich eben auch speziell habe, umso eher kann ich mich auch in verschiedene Branchen reindenken. Ja, das wird nicht so ein Expertenreindenken, wo man dann plötzlich in so einem schmalen Tunnel ist, sondern das Breit bleibt immer breit. Das betrachtet die ganze Wirtschaftswelt, das betrachtet die ganze Gesellschaft und findet dann die Positionierung, wo das Unternehmen hingehört. Und diese breite Sicht, also das ist nicht nur etwas, was mir immer in meinem Leben, in meinem beruflichen Werdegang und dann jetzt auch als Keynote-Speaker geholfen hat, auch als Buchautorin, weil dort ist es ja auch wichtig, diesen Blick zu haben. Es ist etwas, was jedes Unternehmen heute braucht, also sich zu verabschieden aus diesem Tunnelblick, aus diesem Expertenblick, sondern mehr das große Ganze zu sehen. Das werden wir in der Zukunft, die vor uns liegt, definitiv brauchen.
Ja, gab es denn so einen Moment, wo Sie dann auch gemerkt haben, Organisationen, so wie sie heute geführt werden, das reicht für die Zukunft nicht mehr, da muss ich irgendwas elementar ändern?
Ja, also dieser Moment, der war eigentlich da, als ich mich dann verabschiedet habe aus meiner Angestellten-Tätigkeit. Also wenn ich da so ganz offen und ehrlich spreche, letztlich bin ich weggemobbt worden. Es war eine sehr männerlastige, sehr Top-Down-Welt und ich bringe da die Unruhe rein, die sie einfach nicht haben wollten. Letztlich, das war ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Das war auch ein wichtiges Puzzle, weil mein Leben war eigentlich immer sehr erfolgreich gewesen auf eine sehr einfache, glatte, durchlaufende Art und Weise. Und diese Erfahrung zu machen, war eine Erfahrung, die natürlich auch immer wehtut. Aber diese Erfahrung war eine Schlüsselerfahrung, mich um auch diesen Baustein kennenzulernen, was sowas mit Menschen macht. Und die nächste Erfahrung ist natürlich eine, die ich dann in meiner eigenen Arbeit gemacht habe. Ich habe mich sehr lange mit dem sogenannten Touchpoint-Management beschäftigt. Da geht es um die Berührungspunkte. Und ich sage also nicht Kontaktpunkte, sondern Berührungspunkte aus guten Gründen, weil es eben, wie der Name schon sagt, auch viel mit Menschen Berührung zu tun hat. Und dort habe ich eben gesehen, ich habe Touchpoint-Manager ausgebildet zum sehr frühen Zeitpunkt. Ich habe das sozusagen in den deutschen Markt erst hineingebracht, federführend. und habe dann gesehen, diese Leute verstehen dieses Ganzheitliche, diesen Kundenblick und werden ausgebremst durch die internen Strukturen und Prozesse, die nach wie vor aus dem letzten Jahrhundert sind. Da hat sich auch seitdem, das ist jetzt 10 Jahre her, hat sich seitdem nichts geändert. Und dann bin ich eben von der Kundenseite rüber auf die interne Seite, Organisation, Struktur und natürlich das Thema Führung. Um sich überhaupt auf den Kunden ausrichten zu können, muss es zunächst drinnen stimmen. Wie drinnen, so draußen, stimmt es drinnen nicht, dann kann es auch nicht beim Kunden klappen.
Ja, da gehen wir gleich sowieso nochmal sehr viel tiefer auch drauf ein,
ja,
dass
schön.
Es drinnen stimmen muss und dann, dass sich das Ganze natürlich auch nach außen auswirkt.
Ja.
Sie sprechen ja auch viel auch in Ihren Büchern und Vorträgen von der Befähigung der Mitarbeiter. Warum ist denn aus Ihrer Sicht die Befähigung deutlich wirksamer und stärker als die reine Anleitung der Mitarbeiter? Was steckt da dahinter?
Ja, also wir sind in völlig anderen Business-Zeiten natürlich unterwegs. Wir können sagen, letztes Jahrhundert, also vor dem Jahr 2000 und alles, was dem danach passiert ist. Vor 2000, das war eben eine lineare Business-Welt. Die war slow, die war sehr langsam und die war geprägt durch wenig Veränderung. Wenn die Welt so ist und wie sie damals war, da haben wir natürlich Mitarbeiter gebraucht, die wir tatsächlich anleiten müssen, dass sie die Dinge so tun, wie die eben vom Unternehmen vorgedacht waren. Und dieses Vordenken, das passiert heute nicht mehr oder das macht keinen Sinn und das führt in die falsche Richtung. Also Vordenken im Sinne von die Geschäftsleitung, die Führungskräfte oben, top down, deckt man vor, was unten gemacht wird. Und das funktioniert heute nicht mehr, weil wir sind in ganz anderen Zeiten unterwegs. Wir sind in, ich nenne das Hypergeschwindigkeits-Wildwasserzeiten. Also die Geschwindigkeit hat sich massiv erhöht. Ich denke, das weiß jeder der Zuhörer und Zuhörerinnen und spürt das täglich an einem Leib. Und die Geschwindigkeit, die wir heute erleben, das ist ja noch gar nichts im Vergleich zu dem, was da in Kürze auf uns zukommen wird. Weil wir sind eben in diesen exponentiellen Zeiten unterwegs und längst raus aus der Linearität. Und das andere ist eben Wildwasserzeiten. Ja, das heißt, die Dinge entwickeln sich nicht mehr wie vorgegeben. Also dieses Ganze, was in den Unternehmen noch da ist, ein Jahresbudget machen und Quartalsvorgaben machen und die dann abarbeiten, das funktioniert heute überhaupt gar nicht mehr. Aber in den meisten Unternehmen arbeitet man klassischen Unternehmen. Also ich unterscheide da zwischen Oldschool und New School. Und in den klassischen Oldschool-Unternehmen arbeitet man nach Strukturen und Prozessen aus dem letzten Jahrhundert. Und wir sehen jetzt sehr stark, wie das die Unternehmen bereits ausbremst.
Ja, in Zeiten von Hypergeschwindigkeit oder auch Wildwasserzeiten, da tendieren ja viele, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber viele tendieren ja auch dazu, mehr zu reagieren und zu reparieren, statt dann wirklich in diesen Gestaltermodus auch zu kommen. Das ist, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise auch recht menschlich. Wo beginnt denn da aus Ihrer Sicht dann die echte Führungsarbeit? Wie komme ich in diesen Gestaltermodus?
Ja. Also ich komme in den Gestaltermodus, indem ich zunächst mich um die Strukturen kümmere. Ja, weil die Menschen, also das Spiel sozusagen, also Spiel in Anführungsstrichen, was in den Unternehmen gespielt ist, wird ja durch Spielregeln definiert, wie jedes Spiel. Und wenn ich die Spielregel verändere, dann verändere ich eben auch das Spiel. Und die Menschen im Unternehmen sind nicht verkehrt. Auch die Führungskräfte im Unternehmen sind nicht verkehrt. Die Spielregeln sind verkehrt. Und das sind eben Strukturen und Prozesse. Und da müssen wir ansetzen. Ja, nicht nach irgendwelchen, nicht an Symptomen arbeiten, sondern das System als solches auf den Prüfstand stellen. Und also das Klassische, was sich zunächst verändern müsste, wären die klassischen Organigramme. Ja, wir haben ja immer noch in den Unternehmen klassischerweise Top-Down-Organigramme. Das heißt, hier wird auch sozusagen die Position noch immer, die Wichtigkeit, die Bedeutung der Position festgemacht an der Anzahl der Mitarbeiter. Das ist also in diesen Top-Down-Organisationen ein extrem wichtiger Punkt. Und in Wirklichkeit ist es das Letzte, was wichtig ist. Aber so wird die Wichtigkeit definiert. Wir sehen das schon. Also da muss sich im Mindset sehr viel ändern. Aber dafür muss sich eben das Organigramm verändern, weil dieses Organigramm erzeugt das Mindset und das Mindset erzeugt dann das Verhalten. So, und das Zweite hängt also direkt dann an den Organigrammen, sind die sogenannten Silostrukturen. Jeder weiß, also seit 20 länger wahrscheinlich, Jahren sprechen wir darüber, dass die Silostrukturen sich verändern müssen, aber keiner packt es in einer klassischen Organisation wirklich an. Und solange wir diese Silostrukturen haben, vereinzelt, jeder macht in seinem Silo sein Ding. Ziele werden auf die Silos ausgerichtet. Ja, jedes Silo hat die eigenen Zielvereinbarungen. Das sorgt ja bereits dafür, dass ich nicht kooperiere im Unternehmen, dass ich es nicht ganzheitlich betrachte, sondern dass ich immer mein Silo als Führungskraft, mein Silo im Interesse habe. Ich muss meine Ziele erreichen, ich muss meine Budget erreichen und dann bekomme ich eben meinen Bonus. Und das macht man zur Not, macht man das gegen die Kollegen, weil man eben so im Unternehmen nur überlebt und letztlich auch Gehalt und Bonus und Status und alle diese Dinge da dran hängen. Und solange wir klassische Organigramme haben und Silos haben in den Unternehmen, wird das äußerst schwierig sein, die Ziele zu erreichen, die Zukunft letztlich zu erreichen, diese besonders wilde und schnelle Zukunft zu erreichen, weil Sinus und Organigramme machen jede Organisation langsam. Und die führen zu langsamen Entscheidungen, weil alles ständig die Silos rauf und runter wandert. Die führen eben zu isolierten und nicht koordinierten ganzheitlichen Entscheidungen. Und so werden die klassischen Unternehmen immer langsamer. Und die Situation haben wir ja heute. Alles rennt an uns vorbei.
Gibt es denn so 2, 3 Beispiele aus Ihrer Erfahrung von Unternehmen, die das besonders gut machen jetzt schon?
Junge Unternehmen, die machen das in aller Regel sehr gut. Unternehmen, die in den letzten Jahren gegründet worden sind. In Digitalunternehmen haben wir teilweise eine ganz andere Vorgehensweise. In Startups haben wir zwangsläufig andere Vorgehensweisen. Und es gibt ein paar wenige Organisationen, die sich neu aufgestellt haben, weil sie sich eben orientieren an diesen erfolgreichen jungen Unternehmen. Also wir müssen wegkommen davon, wir orientieren uns an der Erfahrung der Alten, weil das transportiert das Alte in die Zukunft, sondern wir müssen uns an denen orientieren, die jung sind, die erfolgreich sind, die verstehen, wie die Dinge laufen, was die Zukunft braucht, die sich entsprechend aufstellen, entsprechend strukturieren und dann eben auch erfolgreich sind. Und da gibt es, das würde ich jetzt mal sagen, 4, 5 letztlich Erfolgsgeheimnisse. Und wenn die alten Oldschool-Unternehmen das den Newschool-Unternehmen nachmachen würden, dann wäre das heute schon eine andere Welt bei uns in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft.
Ja, jetzt haben Sie eingangs gesagt, wenn es intern stimmt, dann stimmt es in der Regel auch extern.
Ja.
Woran erkennt man denn aber, dass es intern nicht stimmt, obwohl extern die Zahlen noch passen?
Ja gut, kurzfristig können die Zahlen aus verschiedenen Gründen passen, weil man alles eben in die Gegenwart schmeißt, weil man mit allen Mitteln versucht, das nächste Quartal zum Beispiel zu erreichen. Ja, das sind ja die alten, wie ich sage, schlechten, falschen Vorgaben, eben die dieses quartalsweise in die Zukunft hineindenken. Also ich glaube, auch bei jedem börsennotierten Unternehmen, also das Erste, was weg müsste, um auch in Quickwins zu sein, ja, weil so eine organisationale Struktur, Silo-Denken über den Haufen zu werfen, also das braucht wirklich eine strategische Vorgehensweise und ganz, ganz viel Change, ganz viel Transformation. Und die Zeit haben wir heute nicht, ne? Das heißt, ich spreche darüber, wie können wir dann quickwinsmäßig schon mal anfangen? Was geht denn schon mal? Was könnten denn die ersten maßgeblichen Schritte sein? Und diese maßgeblichen Schritte, die muss ich eben so gehen, dass es für die Unternehmen auch machbar ist. Und ich denke, wenn wir uns von Quartalsfixierung verabschieden und sagen, es muss eben nicht das Quartal punktuell erreicht werden, indem ich dann eine Ziellandung drauf mache, sondern ich gehe das Ganze langfristiger an. Wenn wir die Spielregeln verändern, dann verändert sich auch das Führungsverhalten, weil so wie Menschen sind, getan wird, was belohnt wird. Ja, und wenn ich plötzlich nicht mehr die Punktlandung aus Quartalsergebnis belohne, tatsächlich mit Boni und mit dem nächsten Karrieresprung, was auch immer, dann verändert sich dieses Verhalten. Und das wäre das Erste, was wir über Bord werfen müssten. Und ich denke, das ist in vielen Unternehmen machbar.
Da spielt ja auch viel das Thema Unternehmenskultur mit rein. Und ja. Kultur wird ja von sehr vielen, mit sehr vielen verschiedenen Varianten definiert. Was verwechseln denn Unternehmen häufig, wenn sie über Kultur sprechen? Was meinen sie? Was sollten sie eigentlich haben? Was steckt da dahinter?
Bei Unternehmenskultur, da unterscheide ich auch sehr, wie soll ich sagen, plakativ. Ich spreche von lachenden Unternehmen und ich habe übernommen einen Begriff, den nennt man vergiftete Unternehmen. Den habe ich übernommen. Mir fällt jetzt gerade der das aufgemacht hat, fällt mir jetzt nicht ein. Vielleicht kommt der Name noch. Aber das habe ich übernommen und stelle dem eben das lachende Unternehmen gegenüber. Und in vergifteten Unternehmen haben wir eben diese toxische Unternehmenskultur. Wir haben Druck und wir haben Stress und wir haben Angst. Ja, und Angst ist das Schlechteste, was ich in eine Unternehmenskultur reinbringen kann. In Top-Down-Kulturen wird immer über Angst geführt, über Macht geführt und über letztlich über Macht. Macht erzeugt Angst, also bei denen, die nicht mächtig sind. Und das ist etwas, was ich rausbringen muss aus dem Unternehmen. Und ich muss Heiterkeit reinbringen und ich muss eine Unbeschwertheit hineinbringen. Und daran hängt dann unternehmenskulturmäßig, hängt daran eine Feedback-Kultur, es hängt daran eine Fehlerkultur, es hängt daran ein Wir-Gefühl, ein Gemeinschaftsunternehmens, ganz Unternehmensgemeinschaftsgefühl und nicht die Separierungen in Silos, die da, ja, die immer schuld sind letztlich, dass es bei uns in unserem Bereich nicht so läuft, weil wir müssen immer auf die da warten. Und die da kriegen es nicht auf die Reihe. Und vieles funktioniert darin dann eben nicht in so einem System. Und das Entscheidende ist und das Gefährliche, das schwappt dann nach draußen. Ja, weil die Mitarbeiter, denen es schlecht geht im Unternehmen, die können keine gute Laune nach außen tragen. Ja, und hier nochmal zurückkommend auf meine Zeit in der Hotellerie. Wir hatten also damals an die 230 Hotels in Deutschland. Und man sah das sehr deutlich. Kam ein neuer Hoteldirektor, der eben anders führte, der zum Beispiel knallhart führte, der Top-Down führte, der nicht zugänglich war, dann färbte das ruckzuck auf die Mitarbeiter ab und die ganze Unternehmenskultur, also das Sein eines Unternehmens, verhärtete sich. Ja, und in der Hotellerie, wie in vielen anderen serviceorientierten Unternehmen, ist der Gast eben immer mittendrin in der Unternehmenskultur. Unternehmenskultur lebt sich ja, also letztlich im Rezeptionsbereich eines oder in der Gastronomie, im Restaurant des Hotels. Und der Kunde ist immer mittendrin und erlebt die Unternehmenskultur. Und merkt eben ganz genau, wir haben da sehr gute Antennen dafür, ist es vergiftet oder ist es lachend.
Jetzt sprechen wir ja auch nicht nur über Gastronomie oder Hotellerie, sondern natürlich auch über klassische Industrieunternehmen. Da ist es ja jetzt auch nicht unbedingt notwendigerweise gute Laune, die nur nach außen getragen werden muss, oder? Das wird sich ja auch anders differenzieren und anders auch manifestieren im Output, der dann auch in der Kundenarbeit entsprechend entsteht. Ja. Was sind denn noch so Themen, die so eine lachende Unternehmenskultur, wie Sie es sagen, im Gegensatz zur toxischen, nach außen getragen wird, wenn intern alles passt, die dann eben diese Kundenarbeit, die Kundenbeziehungen, den Vertrieb auch fördert?
Ja, also wenn ich lachende Unternehmen sage, dann meine ich natürlich nicht nur gute Laune, dann meine ich natürlich nicht nur, dass da irgendwie so eine Überheiterkeit im Unternehmen da ist, sondern diese gute Laune ist eine Lebenseinstellung. Und diese gute Laune ist etwas, mir geht's gut. Ja, ich brauche keine Angst zu haben in diesem Unternehmen. Ich kann durchatmen in diesem Unternehmen. Ja, das Nächste, was passiert, wird nichts Negatives, sondern voraussichtlich etwas sehr Positives sein. Und auf diese Art und Weise wird eben geführt, ermöglichend und eben nicht anweisend, weil jede Anweisung macht natürlich potenziell an, ist die nächste Anweisung für mich eine gute oder eine ungute. Ich bin ohnmächtig in einem solchen System und aus diesem ganzen negativen Gefühl heraus entsteht dann ein sogenannter Tunnelblick. Ja, das ist immer so. Wenn die Menschen Angst haben, das ist also ein Mechanismus, der ist im Hirn einfach so vorgesehen aus gutem Grund, um nämlich zu überleben, dann verengt sich der Blick. Und weil sich der Blick verengt, finde ich jetzt nicht mehr die gute Lösung, finde ich jetzt nicht mehr die guten Worte, finde ich jetzt nicht mehr die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen, die ich brauche. Also gerade in Industrieunternehmen brauche ich ja sehr viel interne Zusammenarbeit. Ich finde einfach dieses Gute nicht mehr, um die nächste Situation, also die nächste Kommunikation, das nächste Meeting, das nächste Projekt gemeinsam zu stemmen. Alle sind in diesem Tunnelblick, fokussieren sich auf sich selbst. Und das meine ich mit toxischer Unternehmenskultur. Wir haben Amy Edmondson, die hat ja diesen Begriff der psychologischen Sicherheit ins Unternehmen gemacht und es kommt Optimismus in Unternehmen und daraus schöpfe ich die Kraft, mit meinen Kollegen gemeinsam das Große, Bessere, die Zukunft des Unternehmens zu wollen und tatsächlich auch diese Kraft auf die Straße zu bringen.
Ja, Frau Schüller, Sie sprechen ja auch von den sogenannten Übermorgengestaltern.
Ja.
Auch in Ihrem aktuellen Buch, in vielen Büchern. Woran erkennt man denn diese Menschen jenseits von Titeln oder irgendwelchen Potenzialprogrammen? Identifiziert man die in Unternehmen?
Also es ist in der Tat ein bestimmter Menschentyp. Nicht jeder ist von Haus aus sozusagen ein Übermorgengestalter. Ein Übermorgengestalter ist zunächst mal extrovertiert. Er ist wissbegierig, er ist interessiert an der Welt und wachsam optimistisch. So, das ist also ein bestimmter Menschentyp, den ich brauche. Und wenn ich den habe im Unternehmen, also wenn ich ihn auch reinlasse im Unternehmen, dann muss ich ihm eben einfach diesen Möglichkeitsraum geben. Und dieser Möglichkeitsraum, der entsteht nie durch Anweisung, sondern eben durch Freiraum, den ich ihm gebe, um Dinge nach vorne zu bringen. Das ist das Wichtige im Unternehmen. Haben wir solche Übermorgengestalter? In Unternehmen, wo angewiesen wird, haben wir die nie, weil die Übermorgengestalter in so einer Kultur gar nicht, Anweisungskultur gar nicht arbeiten wollen und auch nicht gar nicht arbeiten können, weil da gehen die ein wie die Pflänzchen. Ja, wir haben welche, die haben es eingangs versucht und die sind dann mit 3 Anregungen, Vorstößen, Ideen, Meinungen sind die gescheitert. Das Übliche, das haben wir noch nie so gemacht. Das machen wir hier bei uns immer so. Das ist hier historisch gewachsen. Also all diese Ja-Aber-Geschichten, die dann kommen, dann hat so einer mit Talent zum Übermorgengestalten das 3-mal versucht und ist 3-mal gescheitert. Und der braucht vielleicht den Job und ist dann still und macht dann eben Dienst nach Vorschrift. Weil Anweisungskultur heißt immer Dienst nach Vorschrift. Und wir müssen verstehen, das ist eben nicht jeder. Es gibt genügend Menschen im Unternehmen, die sagen mir nach wie vor, die sagen mir, Chef, sag mir, was ich zu tun habe und dann mache ich das und dann mache ich das gut und dann mache ich das zuverlässig und ich lebe nach 5. Ja, also die gibt's auch und die brauchen wir ja auch. Wir brauchen ja auch Leute im Unternehmen, die abarbeiten, was notwendigerweise zu tun ist, weil was der Übermorgengestalter nicht so gut kann, ist so dieses Klein-Klein, sich auf eine Sache konzentrieren, der wäre eben mehr dieser generalistische, den Gesamtzusammenhang sehenden. Und wir brauchen natürlich auch Experten, wir brauchen Buchhalter, die einfach, solange es die KI für uns nicht macht, einfach so lange arbeiten, bis die Zahlen stimmen. Also das ist jetzt kein Top-Talent des Übermorgengestalters. Ja, ich muss den dann eben auch dort einsetzen, wo er seine ganzen Fähigkeiten auch in die Welt bringen kann.
Jetzt mal angenommen, wir sind in einem noch recht konservativen Unternehmen. Wir haben aber Führungskräfte, die durchaus so ein bisschen aus diesem Muster ausbrechen wollen und die erkennen auch so einen oder auch mehrere Übermorgengestalter. Was müssen denn solche Führungskräfte machen, damit die auch wirklich ihr volles Potenzial entfalten im Rahmen dieser großen Organisation, die eigentlich wahrscheinlich noch nicht bereit dafür ist?
Ja, dass das von oben initiiert wird, ist selten. Wenn, dann brauche ich sozusagen den CEO. Der erkennt, ja, wir können die Zukunft nur erreichen mithilfe der Übermorgengestalter, weil die Bewahrer, hauptsächlich die Bewahrer machen lassen, dann bewahren die ja das Bestehende. Das Bestehende bewahren heißt immer Stillstand und Stillstand bedeutet automatisch Rückschritt, weil die anderen, die mit den Übermorgengestaltern, die ziehen an einem vorbei. Und wir haben sehr stark bewahrende Strukturen logischerweise in den Top-Führungsbereichen. Aufgrund der Spielregeln, also nicht die Menschen sind verkehrt, sondern die Spielregeln sind verkehrt, weil jeder, der natürlich sich festmacht an, ich sag mal, 40 Mitarbeitern, weil er damit die wichtigste Abteilung im Unternehmen hat und solche abstrusen Dinge passieren, ich erlebe die noch täglich. Wer das also hat, der wird natürlich alles dran setzen, seine 40 Mitarbeiter zu behalten, weil wenn er 10 weggibt, dann ist er nicht mehr der Wichtigste im Unternehmen. Führungskräfte bewahren sozusagen das, was sie haben, ihre Pfunde, ihre Karriere. Die sägen nicht, auf dem die sitzen. Und dieses Übermorgengestalten kommt meistens aus der Mitte des Unternehmens. Das sind also Führungskräfte im zweiten, dritten Level. Also nicht das Top-Management, sondern die im zweiten, dritten Level unterwegs sind. Und das sind eben Menschen, die einfach nicht aufgeben wollen, diese Initiativen zu ergreifen. Und da gäbe es so 10 Regeln, was solche Menschen beachten müssen, damit es überhaupt eine Chance gibt, damit diese Initiativen, wenn sie wertvoll sind fürs Unternehmen, damit die auch ins Leben kommen.
Was sind denn zum Beispiel 2, 3 solcher Regeln, die beachtet werden müssen?
Die wichtigste Regel, das musste ich eben auch lernen damals, bleib nicht allein. Ja, weil ich war in der Geschäftsleitung, ansonsten waren nur Männer da und die haben sich natürlich zusammengerottet und ich war die einzige Frau und ich bin alleine geblieben. Ich habe mir sozusagen kein internes Netzwerk aufgebaut aufgrund dieser sehr positiven Erfahrung, die ich eben davor gemacht hatte. Anderer Bereich, gleiches Unternehmen, andere Führungskraft natürlich. Und ich habe damals diesen Fehler gemacht und das ist etwas, was ich jeder Frau auch ans Herz lege. Bleib nicht allein und vor allen Dingen auch bleib nicht in einem rein Frauennetzwerk. Ja, sondern wenn du etwas im Unternehmen erreichen willst, in einem Unternehmen an Top-Positionen, das sind eben sehr viele Männer, Du musst dir ein Männernetzwerk oder ein gemischtes Netzwerk aufbauen. Du brauchst einen Sponsor, jemanden, der dich sozusagen ganz oben unterstützt. Bleib nicht allein. Das wären so wichtige Dinge, die eigentlich logisch sind, wenn ich sie erkläre. Aber wenn ich eben Angst habe, dann bin ich im Tunnelblick und dann sehe ich genau solche Dinge, die sehe ich dann nicht. Und manchmal scheitert man auch, weil der Übermorgengestalter es einfach nicht richtig macht. Wenn nicht richtig adressiert, zu früh mit seiner Sache rauskommt, nicht den Rückhalt hat und nicht den Rückenwind hat, den so eine Idee auch immer braucht.
Ja, jetzt noch ein kurzer Blick in die Zukunft.
Ja.
Abgesehen vom ganzen Fachwissen, das Mitarbeiter oder eben, weil darum geht es ja auch in diesem Podcast, dass das ganze Leadership hat, was werden denn Führungskräfte in Zukunft besonders ausgeprägt leben müssen? Welche Fähigkeiten werden Führungskräfte in Zukunft wirklich tragen?
Ja.
Anders als heute.
Ja, es gibt im Grunde genommen nur eine, mit der eine Führungskraft in Zukunft überleben kann, sei ein Menschenexperte. Verstehe, wie Menschen ticken. Weil alles andere, alles Organisationale, alles Administrative wird KI machen. Und wenn es die KI besser macht und die kann sehr vieles besser als ein Mensch und die wird sehr, 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 sehr viel besser machen können als ein Mensch in Zukunft. Und alles, was uns bleibt, ist die echte, wahre, authentische Menschenexpertise. KI kann uns heute schon Intuition vorgaukeln, die kann uns heute schon Empathie vorgaukeln. Aber wie gesagt, wir haben diese Antennen und wir wissen, was ist echt und was ist falsch. Und das Echte, das Menschliche, das kann nur ein anderer Mensch erzeugen. Da brauchen wir Nähe. Ja, Führungskräfte sind oft viel zu distanziert. Alles, was Zahlen, Daten und Fakten sind, schafft Distanz. Und was wir brauchen, ist Nähe und ist dieses gute Gefühl, ist diese psychologische Sicherheit. Alles das muss eine Führungskraft erzeugen. Dazu gehört eben auch, dass er ein Erzähler werden muss, ja, weil wir überzeugen die Menschen niemals über Zahlen, Daten und Fakten. Wir erzeugen die Menschen ausschließlich über eine emotionalisierende, anschlussfähige Geschichte. Und das ist eine zweite Kompetenz, die eine Führungskraft braucht. Erzählexpertise, Erzählungen rausholen aus dem Unternehmen und Erzählungen reingeben ins Unternehmen. Also die größten Erzähler oder ich nenne mal Steve Jobs jetzt hier als einen wirklich sehr großen Visionär, der auch wirklich etwas Erstaunliches geschaffen hat. Weil das ist es ja. Am Schluss muss es auch alles erfolgreich sein, was ich hier sage. Es muss den Erfolg des Unternehmens erhöhen. Und er hat immer gesagt, the most important person in the world is a storyteller. Also die wichtigste Person auf der Welt ist ein Geschichtenerzähler. Und er hat sein ganzes Leben lang Geschichten erzählt. Wir erinnern uns an die große, berühmte Rede, die Stanford-Rede. Und er hat gesagt, just three stories. Er wollte ihnen nur drei Geschichten erzählen. Und das war sozusagen seine Impulse an die Studenten der Stanford-Uni, wie sie ihr Leben meistern können. Und die dritte Kompetenz, die eine Führungskraft braucht, also Menschenexpertise, Storyteller sein. Und die dritte Expertise, die eine Führungskraft braucht, ist das Generalistische. Wir werden in der Zukunft nur noch ganz wenige Experten brauchen. Also das gilt jetzt sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte, weil die Expertise, die kann eine KI, eine spezielle Expertise kann eine KI immer besser. Das Mindeste, was wir brauchen, sind diese sogenannten T-shaped persons. Den Begriff kennen Sie mit Sicherheit. Also das heißt, der hat eine Experte in der Tiefe, aber der hat eben auch eine Expertise in der Breite. Der hat diese ganzheitliche Sicht. Das ist das Minimum, was wir brauchen. Und wir sehen es bereits an den Buchstaben. Also der Experte ist für mich E-shaped. Der ist also nicht sehr stabil Unternehmen unterwegs. Und in dem Moment, wo ich ihn T-shape mache, also eine T draus mache, hat er die Breite und damit auch schon Balance und Stabilität. Und die Menschen, die wir in Zukunft brauchen, die sind H-shaped sozusagen. Das sind diese H-Typen, weil da habe ich diese Verbindungslinie. Alles muss miteinander vernetzt werden. In einer vernetzten Welt muss alles miteinander vernetzt sein. Und das muss eine Führungskraft können. Und was wir dann einen Schritt weiter brauchen, ist X-shaped. Das heißt, wir müssen über das Unternehmen hinaus, nicht uns im Unternehmen vernetzen, sondern über das Unternehmen hinaus, über die Branche hinaus. Wir müssen Business-Ökosysteme bauen. Das sind die Unternehmen der Zukunft. Und um ein Business-Ökosystem zu bauen, also ein ökonomisches System, das an die Ökologie angelehnt ist, vom Prinzip her, da brauche ich eben ganz viel Wissen in der Breite. Die dritte Expertise einer Führungskraft und eines Mitarbeiters, das wird in Zukunft dieser generalistische, ganzheitliche, vernetzte, verknüpfte, crossfunktionale, transfunktionale Blick sein.
Frau Schüller, ich glaube, da haben Sie jetzt schon sehr gut auch meine eigentlich letzte Frage nach dem Erfolgsmuster vorweggenommen und auch nochmal sehr anschaulich erklärt, was uns in Zukunft differenzieren wird, was wir auch in Zukunft brauchen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und in diesem Sinne bedanke ich mich, dass Sie da waren.
Gerne.
Ihre Einsichten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war Erfolgsmuster, der Leadership-Podcast von Lohmann Executives. Weitere Informationen zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie wertvolle Impulse für Ihre eigene Führungsarbeit mitnehmen konnten, abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.